Ich habe euch den Film, diesen kleinen Clip gezeigt, vor allem wegen Julian, weil er sich so freut, wenn man Videos zeigt. Ja? Ich fange anders an. Mein Name ist Anderle, ich bin Teil des Leitungsteams, ich bin hier hauptverantwortlicher Pastor mit meiner Frau Jessie zusammen. Und ich komme gerade aus dem Urlaub, deswegen bin ich so braun. Ja, Urlaub war gut. Schön wieder hier zu sein. Ich möchte kurz beten und dann legen wir los mit der Predigt. Gott, wir danken dir dafür, dass du heute Morgen da bist. Gott, danke, dass das, was wir heute gehört haben, dass die Freude in uns von dir kommt, Herr, dass wir uns freuen können, Herr. Freude, die uns niemand nehmen kann. Gott, du bist einfach wunderbar, Herr. Wir danken dir für deine Liebe und dass du uns deine Kinder nennst, dass wir dich unseren Vater nennen dürfen. Gott, wir sagen einfach Danke dafür, dass du so gut zu uns bist und dass du uns so segnest, Herr. Bitte sprich heute Morgen durch dein Wort und verändere unser Leben. Lass es mehr sein als einfach nur eine gute Rede hören und nicken, sondern wir wollen heute Morgen dein Wort proklamieren. Wir wollen dich feiern und wollen dich anbeten. Amen. So, der Lobpreis hat nicht geendet, der Lobpreis geht weiter. Wir proklamieren den Namen Gottes, wir proklamieren das, was in Gottes Wort steht, als die Wahrheit. Und lasst uns gemeinsam Gott anbeten, indem wir zuhören und umsetzen. Bruce Allmächtig ist ein Film, den ich sehr, sehr lustig finde. In Bruce Allmächtig, vor allem in der ersten Hälfte, kommt eine Gesetzmäßigkeit sehr stark zum Ausdruck, und zwar Murphy's Law. Kennt jeder Murphy's Law? Murphy's Law besagt, also Murphy's Law geht zurück auf einen Ingenieur aus Amerika, der hieß Murphy, und sein Gesetz besagt Folgendes: Alles, was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Und das ist ein sehr einfaches Gesetz und das stimmt auch in Bruce Nolans Leben. Ja? In seinem Leben geht alles schief und er hat einen Grund dafür gefunden, nämlich Gott hasst ihn. Gott ist sein Feind, alles was passiert, was schlecht läuft, es ist Gottes Strafe für eine Sache, wovon er nicht weiß, was er gemacht hat. Also es ist einfach nur, Gott ist gemein zu ihm, er tritt in eine Pfütze rein, Gott ist schuld, er wird verprügelt, Gott ist schuld, sein Auto wird demoliert, Gott ist schuld. Er hat einen ätzenden Job als Nachrichtenreporter mit Haarnetz, Gott ist schuld, Gott hasst ihn, deshalb hasst auch er Gott. Ja, und in diesem Film geht es eigentlich um die Feindschaft zwischen Bruce und Gott und darum, wie Gott diese Feindschaft lösen möchte. Warum erzähle ich euch das? Wir machen hier keine Werbung für Hollywood-Filme. Was ganz interessant ist, der heutige Bibeltext ist Teil einer Predigtreihe. Wir haben öfter mal eine Predigtreihe, die wir durchpredigen. Wir predigen durch einen Brief momentan, den Kolosserbrief, den Paulus an die Christen in Kolossä geschrieben hat. Und diese Predigtreihe heißt Refocus, fokussiere dich neu, weil er ist, weil Jesus Christus ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und der Text, um den es heute geht, aus dem Kolosserbrief, da geht es auch um eine Feindschaft, nämlich auch um eine Feindschaft mit Gott. Klingt nach einer tollen Predigt. Ich möchte euch diesen Text vorlesen. Ich nehme noch ein bisschen was aus dem Text von letzter Woche. Wir lesen gemeinsam, ihr habt es gleich hier vorne auch auf der Folie, Kolosser Kapitel 1, Verse 19 bis 23. Ich lese mal vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Verse 19 bis 23. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Jesus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zum Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gegründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Das ist Gottes Wort für uns heute Morgen. Ich möchte euch nochmal eine andere Übersetzung vorlesen aus der Volksbibel. Die ist zwar jetzt nicht sehr wortgetreu, aber sie bringt die Dinge manchmal auch auf den Punkt. Also nochmal, Kolosser 1, 19 bis 23. Gott wollte in seinem Sohn komplett anwesend sein. Er wollte, dass Jesus dafür sorgt, dass alles wieder gut wird in der Beziehung zwischen Gott und der Erde. Dass alle Frieden mit ihm finden können. Und das ist dadurch passiert, dass Jesus am Kreuz verblutet ist. Ihr hattet früher auch keine Peilung davon, wer Gott überhaupt ist. So wie ihr damals drauf wart mit den ganzen linken Sachen, die ihr ständig gebracht habt, seid ihr seine Feinde gewesen. Jesus hat zwischen Gott und den Menschen für Frieden gesorgt. Weil er für uns hingerichtet wurde, können wir jetzt total sauber und frei von irgendwelchen Schulden zu ihm kommen. Lasst euch dieses Vertrauen in ihn auf keinen Fall wieder wegnehmen. Bleibt fest und geht keinen Zentimeter von dieser Hoffnung weg. Ihr habt diese gute Nachricht gepredigt bekommen und sie gilt auch für alle anderen Menschen auf dieser Erde. Gott will auf jeden Fall von mir, Paulus, dass ich genau das überall weitererzähle. So, das war die Volksbibel. Ein super Text, wie ich finde. Überhaupt, der Kolosserbrief ist ein super Brief. Ganz interessant, einfach mal einen Überblick zu schaffen über diesen Bibeltext. In den Versen 19 bis 20 schreibt Paulus über die grundlegende Lehre des Christentums. Also die, D groß, I groß, E groß, die grundlegende Lehre des Christentums. Nämlich, alle Menschen teilen dasselbe Problem, Sünde. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Um diese Trennung aufzuheben, schickte Gott seinen Sohn auf die Welt, um ein Leben ohne Sünde zu leben. Mit dem Tod am Kreuz nahm Jesus stellvertretend für dich und mich die Strafe für unsere Sünde auf sich, um wieder Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen zu ermöglichen. Also Paulus fasst diese Lehre, die überall in der Bibel gepredigt wird, nochmal kurz zusammen und in den Versen 21 bis 23, unser eigentlicher Bibeltext heute, bricht er diese Lehre auf die persönliche Ebene herunter und spricht die Kolosser ganz persönlich an. Und diese Verse 21 bis 23 wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Und da sind wir auch beim ersten Punkt. Ich, Gottes Feind, Fragezeichen. Oder ich, ein Feind Gottes. Ich möchte euch gleich zum Anfang der Predigt ein Geheimnis verraten. Gott liebt die Schweizer. Haben wir jemanden aus der Schweiz heute Morgen hier? Jemand, der vielleicht schon mal in der Schweiz gewohnt hat? Ach, schade. Aber auf jeden Fall, Gott liebt die Schweizer. Aber in einem Punkt unterscheidet sich Gott ganz entschieden von der Lebensphilosophie der Schweizer. Die Schweiz ist vor allem durch eine Sache bekannt, nämlich durch Neutralität. Ja? Die Schweiz möchte sich gerne raushalten, weil sie findet, alles, was um uns herum passiert, muss ja nicht immer auch unser selbst sein. Deswegen halten wir uns raus. Da ist Gott aber sehr anders. Bei Gott gibt es keine Neutralität. Gott ist sehr, sehr klar. Es gibt nur Pro und Contra, es gibt kein Neutral. Jesus hat mal gesagt, das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 11 bis 23, wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und da sieht man schon, da gibt es einen Konflikt, eine Feindschaft. Wer nicht mit Jesus ist, der ist gegen ihn. Wer nicht mitsammelt, der zerstreut. Und von dieser Feindschaft spricht auch Paulus in Vers 21. Er sagt, früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung Gott gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Also Paulus spricht die Christen in Kolossä an und sagt, früher wart ihr Feinde Gottes, vergesst es nicht. In einer anderen Übersetzung steht, dass die Feindschaft gegen Gott dadurch sichtbar war, dass die Kolosser böse Werke vollbracht haben. Wenn ihr den Begriff böse Werke hört, welche Taten fallen euch denn ein? Mord, super, böses Werk. Andere böse Werke. Noch mehr Mord. Bitte? Diebstahl. Habsucht. Völlerei. Ehebruch. Oh, das ist ein ganz böses. Bitte? Ja. Was hat Rudi Völler damit zu tun? Kidnapping. Terroranschläge. Böse Werke. So. Paulus spricht davon, dass die Feindschaft gegen Gott durch die bösen Werke, die sie früher getan haben, sichtbar wurde. Ich persönlich, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich persönlich halte es für äußerst unwahrscheinlich, dass die Gemeinde in Kolosse ausschließlich aus Ex-Knackis und Mafiosi und irgendwelchen Ex-Mördern und Ex-Dieben und Ex-Kidnappern bestanden ist. Höchstwahrscheinlich trifft das nicht zu, dass da nur Schwerverbrecher und ehemalige Sträflinge in die Gemeinde gegangen sind. Paulus hatte, als er das Wort böse Werke benutzte, nicht die schlimmsten kriminellen Handlungen im Kopf, im Hinterkopf und in den Gedanken. Das Problem war nicht die Kriminalität der Kolosser an sich. Ja? Sicherlich hat er auch schon mal einen Brot gestohlen oder so. Aber darum geht es Paulus nicht, wenn er die Gemeinde an sich anspricht und die bösen Werke aller anspricht. Das Problem der Kolosser damals, vor ihrer Bekehrung zu Gott, war viel alltäglicher oder viel banaler. Die Kolosser kannten Gott nicht und konnten deshalb auch kein Leben mit Gott führen. Wir lesen in Vers 21, ihr lebtet früher fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Sie kannten Gott nicht und sie konnten nicht mit und für Gott leben. Das war ihr Problem. Und das ist ein Problem, das wir heute auch noch kennen, auch wenn wir keinen Mord begangen haben, noch nie jemanden erpresst haben oder noch nie jemanden gekidnappt haben. Paulus denkt sehr schwarz-weiß. Er muss es von Gott gelernt haben. Er sagt, alles, was du in Rebellion gegen Gott tust, sind böse Werke, egal wie toll deine Werke aussehen. Du kannst ganz tolle Sachen machen. Aber aus der Sicht von Paulus, wenn du in die Straße gehst und 100 Leuten jeweils 100 Euro in die Hand drückst, wenn es in einer Herzenshaltung geschieht, die gegen Gott rebelliert, sagt Paulus, hey, das machst du für dich selbst, dass du dich besser fühlst. Kein gutes Werk. Wenn du es für Gott tust, ist es ein gutes Werk. Paulus ist ganz schön extrem. Und er sagt den Kolossern, ihr wart früher Feinde, ihr habt Gott nicht gekannt, ihr habt ohne ihn gelebt. Man kann es auf einen Nenner runterbrechen. Man könnte sagen, die Bibel lehrt, ein Leben ohne Gott bedeutet Feindschaft mit Gott. Du kannst nicht neutral zu Gott stehen. Was ganz schön beunruhigend ist. Gott möchte nicht einfach in Ruhe gelassen werden. Gott möchte, dass wir uns ihm annähern. Wenn wir uns von ihm weg entfernen, uns ihm den Rücken zukehren, empfindet er das als Feindschaft gegen ihn. Er möchte, dass wir ihm nahe kommen. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du bist schon lang ein gläubiger Christ. Dann glaube ich, dass Gott heute Morgen zu dir sagen möchte und dich erinnern möchte, du warst einmal mein Feind, aber du bist jetzt mein Kind und mein Freund. Erinnere dich dran. Du warst früher ein Feind. Du hast es nicht verdient, mit in die Familie aufgenommen zu werden. Du warst gegen mich. Aber jetzt habe ich dich zu meinem Kind gemacht. Jetzt habe ich dich zu meinem Freund gemacht. Wenn du mein Nachfolger bist, erinnere dich daran. Und dann freu dich. Freu dich, dass du nicht mehr ein Feind Gottes bist. Du bist versöhnt mit Gott. Das ist der Kern dieser Bibelstelle heute Morgen. Der Kern ist nicht, du warst oder bist ein Feind Gottes. Der Kern ist, es gibt eine Versöhnung mit Gott, auch wenn vorher Feindschaft besteht. Wenn du dein Leben ohne Gott lebst, ich glaube, dass Gott heute Morgen bei dir anklopft und sagt, lass mich rein, ich will nicht dein Feind sein. Wenn du heute Morgen hierher kommst und einfach als Teil der Familie oder als Teil des Freundeskreises dir angucken möchtest, in welchem schrägen Verein dein Freund, deine Freundin, deine Tochter, dein Neffe, deine Enkelin ist, wir sind kein Verein, der sagt, du bist kein gläubiger Christ, dann hast du gelitten. Weil das nämlich auch Gott nicht sagt. Gott sagt, wenn du gegen mich bist, sprich, wenn du neutral zu mir sein möchtest und noch nicht für mich bist, ich lade dich ein, werde mein Freund. Ich möchte nicht weiter dein Feind sein. Und da gehen wir jetzt mal zu Vers 22, das ist der zweite Punkt. Und das ist sehr, sehr cool in dieser Bibelstelle. Gott war der Feind. Und der nächste Punkt ist, Gott möchte Frieden mit dir schließen. Das finde ich das Geniale an Gott. Wenn wir uns ihm gegenüber feindlich verhalten, dann macht er uns nicht einfach platt. Ich habe einen kleinen Cartoon dabei, ich glaube, ich habe ihn schon mal eingesetzt in der Predigt. Gott ist nicht so. Ja, Gott hockt nicht vor seinem Computer, hat dich auf dem Arbeitsweg, ja, und sieht das Klavier über dir hängen und wartet einfach nur drauf, dir jetzt das Klavier auf den Kopf fallen zu lassen. Der Markus, der ist mein Feind, ich mache ihn platt. So ist Gott nicht. Gott ist anders. Gott möchte, mit dir Frieden schließen. Kannst wieder zurückklicken, nicht, dass sich das so sehr einprägt. Gott möchte dein Freund werden. Wir lesen das in Vers 22. Ich lese noch mal vor. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Du warst sein Feind, vielleicht bist du es momentan noch, aber die gute Botschaft ist, du bist es nicht mehr, wenn du schon Christ bist, und wenn du noch kein Christ bist, Gott möchte mit dir Frieden schließen. Zwei Formulierungen begeistern mich in diesem Vers 22. Einmal, Gott hat, und einmal, Gott möchte. Gott hat, grammatikalisch perfekt, das heißt, es ist schon geschehen, es liegt in der Vergangenheit, und Gott möchte, zeigt an, er möchte etwas in der Zukunft tun. Und dieses Gott hat und Gott möchte betrifft jeweils uns. Was ist bereits geschehen? Gott wurde bereits aktiv und hat einen ersten Schritt gemacht. Gott wurde bereits aktiv, um Frieden mit uns zu schließen. Das Entscheidende ist schon geschehen, nämlich Jesu Tod am Kreuz. Die Sache ist schon gelaufen. Das Christentum und die Bibel lehrt, alles, was notwendig ist, um erlöst zu werden und freigewaschen zu werden von der Sünde, ist anzunehmen und zu glauben und darauf zu vertrauen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und für meine Sünde persönlich gestorben ist, um mich reinzuwaschen. Da hängt mit dran, zu erkennen, dass man selbst nicht in der Lage ist, sich zu erlösen. Also Gott hat bereits durch den Tod Jesu am Kreuz alles getan, um mit dir Frieden zu schließen. Das heißt, coolerweise, wir müssen uns keinen besonders guten Plan mehr einfallen lassen, uns mit Gott zu versöhnen. Es liegt nicht an uns, den perfekten Weg zu Gott zu finden. Gott hat den perfekten Weg für uns schon gefunden. Wir müssen Gott nicht mehr beschwichtigen. Er hat schon längst den ersten Schritt gewagt. Vor 2000 Jahren hat Jesus Christus, Gottes Sohn, gesagt, es ist vollbracht. Das war damals erledigt und ist heute immer noch erledigt. Er ist damals für dich gestorben und es gilt heute immer noch für dich. Der Preis für deine Sünde wurde schon bezahlt. Es ist Gott ein Anliegen, mit dir Gemeinschaft zu haben. Das steckt in diesen drei Versen, die wir heute Morgen gelesen haben. Es ist Gott ist keine beleidigte Leberwurst. Du findest mich doof, dann finde ich dich auch doof. Und es musst du erstmal richtig verdienen, Christ zu werden und von mir geliebt zu werden, anerkannt zu werden, respektiert zu werden von mir. Gott ist nicht so. Wir sind so. Ja? Und zum Glück ist Gott nicht so, weil sonst wird es nie zufrieden kommen. Gott ist nicht nachtragend. Gott steht längst da und wartet auf dich mit ausgebreiteten Armen wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ihr kennt das Gleichnis, zumindest aus dem Rallye-Unterricht. Der Sohn sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ich möchte das ganze Geld haben, das ganze Erbe. Das heißt, du bist für mich tot. Er geht, er verprasst das Geld, er bereut, er kommt zurück und möchte als Diener für den Vater einspringen auf der Farm. Aber der Vater, der sieht den Sohn schon von Weitem kommen und was macht er? Er ist nicht nachtragend, er ist keine beleidigte Leberwurst. Er zieht sich seine Schuhe an, rennt seinem Sohn entgegen und packt ihn und gibt ihm das volle Recht zurück, sein Sohn zu sein. So ist Gott, nicht nur für den verlorenen Sohn, sondern für dich und mich. Also das ist in der Vergangenheit geschehen und was möchte Gott in der Zukunft machen? Ja, wir haben eine Sache, die ist schon erledigt und wir haben noch eine Sache, die muss noch erledigt werden. In Vers 22 lesen wir, denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Was heißt es? Es heißt nichts anderes als, Gott möchte am liebsten von nun an, wenn er nicht schon damit begonnen hat, dich verändern. Was, Gott möchte mich verändern? Nimmt er mich nicht so an, wie ich bin? Doch, er nimmt dich so an, wie du bist. Aber er möchte dich verändern zu deinem Besseren, weil er dich liebt. Er möchte dich so verändern, dass du mehr und mehr vor ihm stehen kannst, ohne Makel, ohne etwas zwischen dir und Gott, ohne irgendeinen Anklagepunkt gegen dich. Gott weiß, dass du nicht perfekt bist und er weiß auch, dass du einen Fehler nach dem anderen machst. Das weiß er über mich, das weiß er über die Jessie, das weiß er über den Holm, das weiß er über die Monique, das weiß er über die Conny, über den Markus, das weiß er über den Robby. Okay, ich könnte es alle aufzählen, aber ich glaube, ihr habt den Punkt verstanden. Gott weiß, wir sind nicht perfekt, okay? Gott sagt, hey, du bist in den Dreck gefallen, du hast eine dreckige Hose, kein Problem, ich helfe dir auf und ich helfe dir und mach dich sauber. Das ist das Angebot, was Gott dir macht und das ist, was er mit dir tun möchte. Er möchte dich reinmachen. Vergesst Persil. Gott ist der beste Fleckentferner aller Zeiten. Ihr könnt auch die Volksbank vergessen, weil keiner macht den Weg so frei wie Gott. Ja? Merkt euch Persil und Volksbank. Dann habt ihr schon viel mitgenommen heute Morgen. Gott möchte die Flecken der Sünde in deinem Leben wegwischen. Und er möchte den Weg zwischen dir und ihm, der mit Sünde verstellt ist, freiräumen. Okay? Volksbank und Persil sind ein schwacher Abklatsch von Gott. Er hilft dir und mir Schritt für Schritt, den Schmutz der Sünde aus deinem und meinem Leben zu entfernen. Wenn du schon länger Christ bist, aber du leidest immer noch an Verdammnisgefühlen und an Zweifeln, ob Gott dich wirklich lieb hat und ob Gott dich wirklich auch errettet hat. Gott sagt zu dir heute Morgen, der Preis ist längst bezahlt, ich habe dich aus Liebe freigekauft. Und es ist mir ein Anliegen, mit dir zusammen zu sein, es ist mir ein Anliegen, dich reinzuwaschen und alle Hindernisse frei wegzuräumen, dass der Weg zu mir frei ist. Wenn du manchmal mit Zweifeln und mit Verdammnisgefühlen, mit deinen negativen Gefühlen kämpfst, dann ist heute Morgen für dich auch der Vers aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 4 bis 5, direkt für dich. Gott möchte jetzt zu dir sprechen, ganz persönlich. Da steht über Gott Folgendes drin. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er dich geliebt hat, auch uns, auch dich, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Zieh dir diesen Vers oder zieh dir diese Verse rein und Verdammnisgefühl, ungeliebt sein und Ablehnungsgefühle haben keine Chance mehr. Gott möchte dir heute Morgen neuen Mut geben, eine neue Perspektive geben. Gott tat, er hat getan und Gott möchte tun. Aus Liebe und aus Barmherzigkeit, aus Gnade seid ihr gerettet. Okay, das ist cool. Also Paulus schreibt in Vers 21 und 22, ihr wart Gottes Feinde, jetzt seid ihr versöhnt mit Gott und er möchte euch verändern. Ziemlich gute Botschaft und das ist auch cool. Doch jetzt in Vers 23 verbindet er das alles mit einer Bedingung. Jetzt denkst du dir vielleicht, habe ich es gewusst. Das ist wie mit so einem Vertrag, das klingt alles super, Sonderangebot im Mediamarkt und dann im Kleingedruckten ist der Haken. Vielleicht denkst du dir, aha, wusste ich es doch, die Sache mit Gott hat einen Haken, bestimmt muss ich ins Kloster oder mindestens 2 Stunden pro Tag beten. Die Bedingung dafür, dass Gott mich liebt und dass Gott mit mir Frieden schließt, was ist diese blöde Bedingung? Vielleicht muss ich immer brav sein und CDU wählen. Weiß nicht, was ihr euch vorstellt. Was es nicht heißt, dass es schlecht ist, CDU zu wählen. Aber lassen wir Politik. Schauen wir uns mal Vers 23 an. Die Voraussetzung für dauerhaften Frieden mit Gott ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Gott schenkt dir ewiges Leben. Gott schenkt dir Befreiung von Sünde. Gott schenkt dir Erlösung. Und die Bedingung, die er hat, ist Glaube und halt fest an der Hoffnung. Kein monatlicher Beitrag, um drin zu bleiben. Keine Anzahl von Bibelversen, die ihr auswendig lernen müsst. Keine Minimumzahl pro Tag Gebet. Das sind alles Dinge, die wichtig sind und ihr solltet das täglich tun. Aber das ist nicht das Kriterium, das ist nicht die Voraussetzung. Die einzige Voraussetzung, die einzige Bedingung, die Gott hat, ist Glaub und Hoffe. Das ist eine ziemlich coole Religion. Das ist ein ziemlich cooles Angebot. Und das ist ein ziemlich gnädiger, heiliger König, der sagt, alles, was ich von dir möchte, ist, dass du glaubst und hoffst. Wer länger in der Gemeinde ist, der weiß, das sage ich relativ häufig, Glaube steht nicht im Originaltext der Bibel drin. Das Wort Glaube gibt es gar nicht im Urtext. Das, was bei uns mit Glaube übersetzt wird, steht im Original eigentlich Vertrauen. Glaube an Gott heißt so viel wie vertraue Gott. Glaube, dass Gott tun wird, was er gesagt hat, heißt vertraue darauf, dass Gott sein Versprechen hält. Also alles, was Gott von dir und mir möchte, ist, dass wir ihm vertrauen und die Hoffnung, die er uns überhaupt erst gibt, einfach behalten. Für mich ist es ein extrem guter Deal. Für mich klingt es nach einem richtig guten Geschäft. Das ist nicht nur Win-Win, das ist Win-Doppel-Win. Ja? Alles, was Gott möchte, ist, dass ich ihm vertraue. Du musst nicht besonders talentiert sein, du musst nicht besonders schlank sein, du musst nicht besonders viele Haare auf dem Kopf haben, du musst nicht besonders reich sein, du musst nicht besonders schön sein. Gott möchte nicht nur die super coolen Obertypen, die nimmt er auch noch mit, aber du musst nicht super cooler Obertyp sein. Alles, was er möchte, sind Menschen, die ihm vertrauen und ihm nachfolgen. Und das kommt nochmal, vielleicht siehst du das als Haken, ich weiß es nicht. Gott möchte, dass du dein Leben nach ihm ausrichtest. Gott möchte der Fokus sein. Refocus. Richte dich aus nach Gott. Da steht eben dann nicht nur in dem Vers drin, Glaube, sondern da steht ein bisschen mehr drin. Da steht, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet. Gott möchte dir das Beste geben und das Beste, was du dir vorstellen kannst, ist ein Leben, das gegründet ist auf dem Glauben, auf das Vertrauen auf Gott. Ich sage so oft zu Jesse, ich kann mir nicht mehr vorstellen, ruhig und zufrieden zu leben, ohne das Wissen, dass Gott die Konstante in meinem Leben ist und dass mir nichts geschehen kann, was außerhalb des Planes Gottes ist. Es ist nichts Cooleres und nichts Stabileres, als auf das Vertrauen auf Gott zu bauen. Auf was sonst will ich bauen? Auf die Aktien? Ich habe investiert. Aber das ist nicht mein Fundament. Auf meine Gesundheit? Okay, cool. Habe ich jetzt momentan noch. Vielleicht in 20 Jahren nicht mehr. Auf was will ich bauen, außer auf Gott? Also, Gott sagt heute Morgen, gründe dein Leben auf das Fundament des Vertrauens in mich. Bau dein Leben auf das Fundament des Glaubens. Er möchte nicht nur eine nette kleine würzige Zutat in deinem Leben sein, er möchte die Hauptsache sein. Und er möchte die einzige Hauptsache sein. Das meint Paulus, wenn er sagt, dass wir unser Leben fest auf den Glauben gründen sollen. Wenn wir ihm unser Leben voll anvertrauen, werden wir Kinder des besten Papas der Welt. Wir kriegen hier kein faules Ei angedreht, sondern wir bekommen das Allerbeste. Bei mir hilft immer das Autobeispiel, weil ich so auf tolle Autos stehe. Mit Gott zu leben und auf dem Fundament des Glaubens zu leben, ist besser als jeden Bugatti und jeden Lamborghini zu haben. Mir reicht ein Kia Kombi. Ich fahre Kia Kombi. Und mir hat letztens einer eine Macke reingemacht und es ist okay, weil mein Fundament fester ist als das Blech an meinem Auto. Also Gott gibt uns viel mehr, als wir uns vorstellen können. Wir werden seine Kinder, er wird unser Vater und er beschützt und bewahrt uns. Wenn wir ihn annehmen, wenn wir ihm unser Leben geben, erfahren wir seine Liebe und Treue, seinen Schutz und seine Gnade. Wir erfahren eine Hoffnung auf ein Leben, das über den körperlichen Tod hinausgeht. Daran denkt Paulus, wenn er sagt, haltet fest an der Hoffnung. Was ist die Hoffnung? Dass das, was wir glauben, stimmt und das, was wir glauben, ist, dass unser Leben irgendwann hier auf der Erde vorbei sein wird. Unser Körper wird irgendwann in die Erde gelegt, aber das ist nicht das Ende. Gott hat ewiges Leben für jeden, der sein Leben ihm gibt. Ich lade dich heute Morgen ein, wenn du Gott noch nicht kennst, nimm dieses Friedensgebot oder Friedensangebot an. Dazu musst du nicht jetzt aufspringen und die Hände heben, dazu musst du einfach nur zwischen dir und Gott eine Konversation führen. Nimm dieses Friedensangebot an, bekenne ihm deine Sünde und werde zu einem Freund Gottes, indem du ihn einlädst, in dein Leben einzukehren, indem du ihn einlädst, dein Leben umzukrempeln. Dazu lade ich dich heute Morgen ein. Wir beten auch gern für dich. Wir haben nachher auch hier ein Gebetsteam stehen. Wenn du schon länger Christ bist, entscheide dich heute Morgen ganz neu, auf dieses Fundament zu bauen. Wir Christen sind nicht davor gefeit, zu zweifeln. Wir sind nicht davor gefeit, uns in Sorgen dieses Lebens hinzugeben. Entscheide dich heute Morgen, Gott lädt dich ein, sein Leben ganz neu nach ihm auszurichten. Er möchte auch für dich als Christ nicht einfach eine Beigabe sein, sondern er möchte das Wichtigste sein. Keine Kompromisse, keine falschen Prioritäten, keine falschen Lebensstile. Wenn du heute Morgen merkst, okay, mein Leben ist irgendwie auf Gott ausgerichtet, aber es steht neben dem Fundament, es ist nicht voll und ganz auf Gott ausgerichtet, dann tu heute Morgen Buße und lass Gott deinen Kurs korrigieren. Lass Gott das Wichtigste werden, wieder das Wichtigste werden in deinem Leben. Lass die Hoffnung auf eine Ewigkeit bei Gott die wichtigste Hoffnung in deinem Leben sein. Ich würde gern beten. Wir werden vielleicht 2, 3 Leute, Hausgruppenleiter oder Leiterteammitglieder einfach da hinten stehen, und wenn du Gebetsanliegen hast, wenn du mit uns beten möchtest, mit uns sprechen möchtest, vielleicht kann die Uli und der Steven, könnt ihr euch hinten hinstellen, das wäre super. Dann kommt einfach auf uns zu. Ich bete. Gott, wir danken dir für dein Wort, dass wir nicht ohne Orientierung hier auf der Welt leben. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns deine Liebe offenbarst durch dein Wort, Herr, und uns zeigst, wie gut du bist, Herr, und uns herausforderst, unser Gottesbild zu verändern. Gott, danke, dass du kein alter Mann mit grauem langen Bart auf einer Wolke bist, der die Keule schwingt. Gott, danke, dass du barmherzig bist, Herr, dass du einen Weg freigemacht hast, dass du deinen eigenen Sohn gegeben hast, damit wir frei werden können von unserer Sünde, Herr. Herr, wir lesen im Johannesevangelium, dass du die Welt so sehr geliebt hast, dass du deinen einzigen Sohn gegeben hast, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, ewiges Leben bekommt und nicht zuschande wird, Herr. Dafür danken wir dir. Wir laden dich ein, hilf uns neu unser Leben auf das Fundament des Glaubens zu richten und hilf uns, dass wir an der Hoffnung festhalten können, Herr, die das Evangelium uns gibt. Gott, wir beten, dass du unser Leben prägst, dass du unser Leben veränderst, Herr. Wir wollen mehr und mehr leidenschaftliche Nachfolger werden. Wir wollen dir nachfolgen, wir wollen dir nachlaufen. Wir wollen hören, wo du uns hinhaben möchtest, und wir wollen dir folgen, Herr. Mach einen Unterschied durch unser Leben, Herr, und mach einen Unterschied durch, ja, durch das Fundament, das wir in unserem Leben haben, Herr. Gott, du bist derjenige, der uns reinwäscht, und du bist derjenige, der unseren Weg freiräumt zu dir. Dafür danken wir dir. Wir werden jetzt einfach 2, 3 Minuten haben, wo wir einfach in die Stille gehen. Vielleicht haben wir ein bisschen Musik im Hintergrund.